Apokalypse.
So, ja, mein erster Gruß im neuen Jahr. Nein, es waren schon mehrere Grüße, aber der geht natürlich wieder in die Schweiz. Hallo Chris.
Salü, Michael.
Ja, und hallo liebe Hörer, willkommen im Jahr 2016, obwohl wir es heute schon den 22. Januar haben und ein bisschen länger jetzt nicht online waren. Aber wir machen das in diesem Jahr wieder frisch und munter und ich hoffe, dir geht's auch gut.
Mir geht's blendend.
Wunderbar.
Die 30. Scherpokalypse.
Die 30. schon, ja. Mensch, klasse. So, herzlichen Glückwunsch, Urs Müller. Kennst du ihn?
Wie?
Urs Müller?
Kennt man den?
Kennst du nicht? Kennst du nicht?
Nein.
Nee, kennst du gar nicht. Kennt, heißt ja auch Urs Meier. So geht der erste Witz im neuen Jahr schon voll in den Bach runter. Das geht ja. Und wenn du jetzt Urs Meier sagst, sagst du, natürlich kenne ich Urs Meier.
Ne? Jeder kennt Urs Meier.
Natürlich. Einer eurer legendären Fußballschiedsrichter, der hat nämlich heute Geburtstag. Und der ist mittlerweile, moderiert er auch im deutschen Fernsehen Sportschau-Sendung mit und so weiter als Experte. Habe ich mal gefunden. Außerdem hat auch Efraim Lessing, weißt du, der große Lessing hat heute auch Geburtstag. Und dachte ich mal so als Einstieg mal so rauszuhören, nachdem so viele Leute gestorben sind in der letzten Zeit, kann man ja vielleicht auch mal jemanden erwähnen, der es noch geschafft hat.
Der noch lebt.
Ja, genau. Ich meine, das mit Bowie war ja schon ein Hammer, oder?
Ja, wie gesagt, irgendwie, ich bin vermutlich ein bisschen zu jung. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich kenne ihn vom Namen, aber irgendwie seine Kunst / Musik ist irgendwie an mir vorbei.
Na gut, Bobby ist mit Berlin sehr stark verbunden. In den 70er Jahren hat er 2-3 Jahre hier gelebt und hat dann auch sein Heroes-Album und so weiter aufgezeichnet. Sei mal dahingestellt, in dem Zusammenhang, was wir hier immer diskutieren, so mit Verschwörungstheorien und allem Möglichen, was es so gibt. Ich hatte kurz nach Bowies Tod, das war ja am 8. war das, glaube ich, am 8. Januar oder 10. Januar, habe ich mal natürlich dann mir ein halbes Stündchen Zeit genommen, ein bisschen auf YouTube mal so in die alten Songs reingeschaut, so China Girl und was ist da, Let's Dance und so weiter. Und habe mir ein paar Videos angeguckt. So gestern in Vorbereitung unseres Podcasts dachte ich, na guckst du nochmal rauf und ach gucke. Aus meiner Playlist war eine ganze Reihe von Videos verschwunden und viele Videos, auf die ich geklickt habe, hatten jetzt diesen Urheberrechtsvermerk. Hallo, können wir leider nicht bei euch abspielen. Wir haben uns mit der GEMA über diesen Titel noch nicht geeinigt. Da war vorher eine ganze Menge zu sehen und jetzt, wo praktisch vermutlich viele nach den Titeln geklickt haben, ist dann mal der große Säuberer von YouTube durchgegangen und hat mal alle Videos gesperrt, die eigentlich schon hätte länger gesperrt sein können.
Ja, offensichtlich, ja, es ist da die Attention.
Interessant zu sehen, oder?
Ja, definitiv.
Hat manchmal, wobei viele Live-Auftritte immer noch da sind, aber ja, interessant zu sehen. Ja, was gibt's Neues? Du hast dich ja, ich war zwischen Weihnachten und Neujahr, war ja wieder der legendäre Chaos Computer Kongress in Hamburg. Letztes Jahr hatten wir viel darüber berichtet, habe ich auch viel das Video verfolgt. In diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich da irgendwie mal komplett außen vor gehalten, weil ich zwischen Weihnachten und Neujahr mal ein bisschen Ruhe hatte. Aber du hast ein bisschen reingeschaut, ne?
Genau. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich habe gearbeitet zwischen Weihnachten und Neujahr und dann hat er sich angeboten, nebenbei den 32C3-Kongress zu verfolgen. Und ich glaube, so viel, die Themen waren gesetzt, also die Themen waren wie jedes Mal sehr, sehr vielfältig und man könnte stundenlang über die Vorträge sprechen. Das hat von Astronomie und der Quantenphysik ging das bis zum Crypto Wars. Aber logischerweise hat dann auch so die traditionellen Chaos Computer Club Vorträge ihren Platz und zwei sind mir speziell aufgefallen. Zum einen ist dann immer Fefe, kennt man ja, oder? Fefe, der Blogger, oder? Es gab Nummer 1 Blogger so in Deutschland, der heißt Felix Leitner, heißt er mit bürgerlichem Namen, und Franz Riege, die machen da immer diese Zusammenfassung, also die Jahreszusammenfassung am 32C3, das war sehr, sehr, sehr spannend und lustig zu begleiten. Und in diesem Rahmen auch, in diesem Microsoft-related, Cloud-related Rahmen, war auch ein Vortrag, und der hat ein bisschen Media-Attention gekommen, dass Microsoft 10 quasi ein ein Botnet ist. Er hieß Microsoft Windows 10 Botnet.
Ja, das war vom Rüdiger Weiß, ne? Der kommt, glaube ich, hier aus Berlin. Der ist ja so, den hatte ich ja auch auf dem letzten Republika gesehen. Der ist ja hier an irgendeiner technischen Hochschule, ist der mit so einem Spezialgebiet Kryptologie auch, glaube ich, unterwegs.
Genau, er ist ein Professor, ja. Kryptologie, genau, ist so sein Ding. Und er hat hier so die Auslegeordnung gemacht. Insbesondere halt er hat zwei Thesen. Er sagt, die eine These ist, dass Microsoft dir die Updates automatisch reinspielt. Und findet er sehr, sehr problematisch. Und er hat dann also von 2015 alle Updates, die hier verkackt worden sind, insbesondere nicht so einfach, also nicht Office, das nicht mehr läuft, oder? Das hat er auf die Seite gelassen, sondern wirklich Updates, die Krypto, also quasi Krypto- und Verschlüsselungsinfrastruktur zerschossen haben, solche Dinge, oder so, hat er da mal aufgezählt, wie das alles passiert ist und einfach auch Updates, die eingespielt wurden, die erwiesenermaßen komplett defekt waren, wo man gar nicht wusste, was sie machen, wo nur so Garbage in der Beschreibung war. Die hatte da rausgesucht, also sehr, sehr, sehr problematisch. Und das andere ist halt diese ganze EFI, also UEFI und der TPM, das Trusted Platform Module, dass die Software an diese Chips gebunden ist, ist für ihn ein komplettes Problem, weil seine These ist eigentlich, dass diese TPM, der Trusted Platform Module Chip und diese Verknüpfung ist eigentlich ein Dream Chip für die NSA, weil der Punkt ist, dass das private Zertifikat dieses Trusted Platform, also dieses TPM Chips, gibt es ja auch nicht, ist eine Zertifikatsinfrastruktur, das private Zertifikat liegt bei Microsoft. Das heißt, im Zweifelsfall kann die amerikanische Behörde durch Microsoft eigentlich und die Kontrolle übernehmen hier, oder? Und angesichts halt der Tatsache, dass das wiederholt Druck jetzt auf Hardwarehersteller ausgeübt wird in den USA, Hintertüren eben einzubauen, wirkt die Idee, dass ein Schlüssel von einem Benutzer gar nicht ersetzt werden kann, von einem Staat, den die EU ja nicht mehr traut, oder? Ist eigentlich ein Szenario, das es nicht erlauben würde, dass Wirtschaft und Behörden sich mittels Windows und Trusted Computing eigentlich eine Sicherheitsinfrastruktur aufbauen, weil genau diese Kombination Windows und Trusted Computing eigentlich genau das Gegenteil von Trusted macht. Und das war so seine Aussage, dass das nicht geht. Und dann kommen halt genau diese APMs und diese Backdoors, oder? Dann hat er so ein bisschen dann aufgezählt, halt die UEFI Backdoor, da bei Hackteam, oder? War es ja dann die Lenovo Backdoors, die Dell Backdoors und ganz jetzt noch im Dezember die Juniper Security Backdoors, oder? Die Route dort, oder? Die Firewalls, die da Backdoors hatten. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt erfunden ist, oder? Sondern wir hatten das ja laufend jetzt, oder?
Ja, wir haben darüber zwischendurch auch mal gesprochen, über die Sicherheitslücken, die da drin waren, ne?
Also Lenovo, also die UEFI Backdoor vom Hackteam hatten wir sehr detailliert besprochen in so einem Sommer. Das muss irgendwie so 22, 23, ja genau. Nager, oder? Wie hieß die Serie?
Nager?
Nager, Hacker lieben Nager. Nager liebt Hacker.
Nager, ja klein, genau. Blue Star liebt. Ja, ich kann mich erinnern. Ich muss mal nachschlagen. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf.
Nager liebt Hacker. Ja, anyway, auf jeden Fall die. Ich meine, es gab da so eine Aussage dann, wenn du so ein UEFI-Backdoor eingefangen hast, dann bleibt dir eigentlich gar nichts mehr übrig. Du kannst es auch nicht ersetzen, weil du kannst eben nicht auf diesen Chip schreiben. Das können eben nur der Hersteller selber. Also es bleibt dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als den Rechner einzuschmelzen. Ja, genau, das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt, dieser Vortrag. Werden wir auch verlinken, Microsoft Windows 10 Botnets. Weil durch das halt seine Behauptung, oder, dass Microsoft mit Windows 10 nichts anderes per Definition aus Wikipedia, nichts anderes als ein riesiges Botnetz geschaffen hat.
ja,
die sie steuern können.
Ist komplett. Immer, ist immer gut plakativ. Ich passt, glaube ich, auch ganz gut dazu, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe, dass Microsoft für neue Prozessoren künftig nur noch mit dem neuesten Windows unterstützen will. Also, dass wenn ich alte oder veraltete Windows-Versionen auf neu vorgestellten Prozessoren gar nicht mehr nutzen kann. Beziehungsweise, was heißt nutzen kann, werden aber einfach nicht mehr supported. Die werden wahrscheinlich noch laufen, aber vielleicht auch nicht mehr alle Funktionen unterstützen. Sodass also auch von dieser Seite her mal ein Druck zu neuen, zum Update für neue Betriebssysteme gemacht wird. Also ich selbst kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe jetzt im Dezember ja nun mal auf 3 Rechnern auch mal vom Scratch Windows 10 installiert. Also es ist schon so, dass wenn du es installierst, das geht schon ziemlich, du schaltest irgendwann an und irgendwann sagt er fertig. So, und dann guckst du rein und dann ist man, es geht super einfach. Also da will ich im Vergleich zu früheren Versionen, muss man sagen, ist das schon sehr, sehr, sehr streamlined. Aber wenn ich dann, wie du es schon sagst, sage, sag mal, wo sind jetzt eine meiner Updates? Wo stelle ich denn ein, wann welches Update gemacht wird? Da bist du dann doch schon tiefer am Suchen, weil über die hübsch bunte, einfache Oberfläche viele Dinge, die man früher relativ einfach gefunden hat, jetzt ein bisschen versteckt sind, die der Nutzer eigentlich auch normalerweise gar nicht braucht. Aber für jemanden, der das Ganze administriert und der danach guckt, ist vieles einfach ausgeblendet worden und einfach mit bestimmten Voreinstellungen versehen. Und ja, das ist halt, wenn du das mit der Cloud nutzt und machst und aus solchen Diensten beziehst. Und es ist ja auch die Rede davon, dass das vielleicht jetzt so das letzte System ist, das letzte Windows-Betriebssystem, was du noch quasi so richtig installierst. Das nächste Variante wird vielleicht dann nur noch aus der Cloud kommen. Da geht ja auch der Weg dahin, ne?
Also, genau.
Ja.
Das Microsoft Botnet. Genau, eben, oder? Dass du das schön nach installierst oder zwischendurch mal das UEFI updatest und dann können deine parallelen Linux-Instanzen, die du da hast, nicht mehr booten. Solche Geschichten. Alles passiert letztes Jahr.
Na gut, ich werde mir auf jeden Fall den Vortrag, der Kollege Weiß wird ja bestimmt wieder auf der Republika im Mai in Berlin wieder einen Vortrag halten, den werde ich mir schon mal vormerken und ihn definitiv besuchen. Was gab es noch Interessantes? Hast du noch andere interessante Beiträge vom CCC gesehen?
Ja, wie gesagt, also etwas, was mir aufgefallen ist, was ich mit unserem Podcast da in Verbindung gebracht habe, war die News-Show 2015 eben von Fefe und Frank Riege. Und was mir dort speziell ist ein Klamauk-Vortrag, eine Stunde, eher so auf lustig getrimmt. Aber was mir dort aufgefallen ist, ist etwas, was wir auch immer wieder sagen, dass jedes Mal, wenn ein Terroranschlag passiert, haben wir den hier auch zum Thema, weil eben die Politiker dann die netzpolitischen, Netzneutralität, Überwachungsthemen, dann ist der Moment gekommen, um die wieder nach vorne zu schieben und wieder heftig zu fordern. Und wir haben denen gesagt, das sind diese Netzzombies, oder? Die kommen immer wieder, oder? Die werden so beerdigt und dann stehen sie wieder auf. Wir nennen die Netzzombies hier bei der Sharepocalypse. Und die haben dort eine App programmiert und dann verteilt, so den Link mit so RFIDs und die Benutzer. Man kann dann so diese App runterladen und das ist ein Terror-Bingo.
Ja.
Und die Idee ist, jedes Mal, wenn ein Terroranschlag ist, irgendwo in Europa, generiert es per Zufallsgenerator, generiert dann die App Begrifflichkeiten, so auf ein Bingo-Chart, genau, so ein Bingo-Board, Politikerbegrifflichkeiten rund um netzpolitische und sicherheitspolitische Themen, also wie so zum Beispiel mehr Dienstbefugnisse, schärfere Gesetze gefordert, Datenschutz ist Täterschutz, solche Begrifflichkeiten in diesen Bingo-Boards. Und ich kann dann den Politiker zuhören und quasi die Begrifflichkeiten, die jetzt gefallen sind, abdecken. Und wenn ich logischerweise voll habe, habe ich dann Terror-Bingo gewonnen.
So eine App kann man ja auch für alles andere verwenden, so Social-Business-Bingo oder Kollaborations-Bingo. Da könnt ihr ja dicke Blätter mitfüllen. Ich glaube, das am besten am Anfang eines jeden Vortrags ausgeben, die App, und dann, wer als erster fertig ist.
Ja, genau. Nein, das ist mir dort aufgefallen. An und für sich ist auf media.ccc.de liegen die alle, lohnt sich auf jeden Fall. vielleicht am Rande etwas, was mir extrem aufgefallen ist, oder was extrem spannend war, war der Vortrag über Quantenmechanik und Astronomie für blutige Anfänger. Ist so eine Stunde. Und das war so ein, ich kannte den nicht, aber alle kannten den. Der ist, glaube ich, so ein CCC-Mitglied, der schon lange dabei ist und eigentlich immer so wissenschaftliche Themen vertritt. Und der erklärte so Quantenmechanik und also quasi klein bis groß in einer Stunde. Und der Mann kam wirklich, ich habe eine Stunde lang in den Bildschirm geschaut, ohne wegzugehen, ohne auf die Toilette zu gehen. Und der Mann hat wirklich nicht einmal ein Chart, also quasi eine PowerPoint-Folie, nichts. Er steht dort einfach und erzählt. Und irgendwann zieht er auch die Schuhe ab und sitzt dann aufs Rednerpult, so im Schneidersitz, und erzählt. Und er erzählt so lustig und so interessant. Und irgendwie, du klebst an seinen Lippen. Es ist unglaublich. Das war einer der besten Vorträge, den ich schon ever gehört habe, ohne wirklich meine Aufmerksamkeitsspanne irgendwo zu verlieren.
Den müssen wir ja unbedingt verlinken. Den muss ich mir auch mal angucken.
Ja, genau. Das war wirklich eine Wohltat, sowas zu sehen. Oder jemand, der hier wirklich eine Stunde ohne Slides erzählen kann und die Leute kleben an seinen Lippen.
Ja, das ist gut. Das ist schön.
Gut, werde ich gerne verlinken.
So, weil du gerade Astronomie sagst, hast du gehört, man hat vermutlich einen 9. Planeten in unserem Sonnensystem entdeckt?
Ja, genau. Das war so ein bisschen, genau. Also spooky, ich habe das oder? Gelesen. Nein, ist es nicht. Das muss ich jetzt dir so wieder sagen. Es gab so diese Medien-Hypes, so diese Tagesanzeiger, Spiegel.de, Focus, Mist, oder? Genau, die beiden Typen, die dieses Papier da publiziert haben in dieser Zeitung, die haben das nicht behauptet. Ich habe mich wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Jetzt, die haben das nicht behauptet in diesem Paper. Das hat irgendeine Newsagentur aufgenommen und alle haben es wieder abgeschrieben. Die haben das nicht behauptet. Es gibt schon diese These, dass quasi der ganze, dass da ein Planet sein könnte oder irgendein großes, massenreiches Ding sein könnte, gibt es schon lang. Das wurde schon x-mal durchgerechnet. Und die haben es jetzt auch noch einmal durchgerechnet und kamen auf dasselbe Resultat, dass da was sein könnte. Also es ist nicht so, dass es neu wäre und sie haben auch nicht gesehen, wir haben Beweis gefunden, sondern sie haben ebenfalls den Beweis gefunden, dass da was sein könnte. Also quasi sie haben eine andere Theorie überarbeitet, weil dort die Mathematik nicht so schön war.
Mann, gut, dass ich dich habe, der mir Leichtgläubigen doch wieder mal die Augen öffnet. Da bin ich jetzt aber richtig froh. Also vielleicht ist das ja dunkle Materie, die da rumschwirrt und die
ja, genau, das beeinflusst. Ja, genau. Ich meine, das könnte sein, oder? Könnte aber auch nicht. Also quasi, ja. Das ist so ihre Logik. Also das wurde ein Hype daraus gemacht, oder? Den sie eigentlich gar nicht, das stand so nicht im Paper.
Ja, das geht dann, Manuel. Ja,
ansonsten. Aber auch da kann ich gerne mal verlinken, oder? Was wirklich in diesem Paper steht. Da gibt es.
Ja. Ja, was ich noch gesehen habe, ich habe ja ein bisschen wieder so richtig, wir hatten ja auch unheimlich viel wieder mit Thema Nummer 1, Flüchtlinge und so weiter zu tun. Ist einfach so, ja, wie sagt man dazu? Das betrifft dich von allen Seiten, du siehst es von allen Seiten, aber auch da wird wieder mittlerweile so viel Unsinn erzählt, und wenn man sieht, was da so in den sozialen Medien abgeht, das ist ja teilweise auch, fragt man sich, wo lebt man eigentlich noch, ne? Das ist, kriege ich ein bisschen Krise. Was ich aber gelesen habe, ist, dass ihr bei euch in der Schweiz ein Nachrichtendienstgesetz in Arbeit habt.
Ja, genau.
Was hat es denn damit auf sich zu tun?
Das ist richtig und das ist eigentlich auch eine positive News. Also wir haben das Jahr noch aufgehört, oder? Mit negativ und positiv, und wir haben so ein bisschen die Rollen getauscht, aber das ist eine positive Nachricht. Ja, in der Schweiz gab es ein Nachrichtendienstgesetz, das ist so Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, das ist so ein bisschen das Pendant dazu. Das bedingt natürlich auch, dass viele Gesetze geändert werden müssen, wie zum Beispiel das Postgeheimnis, so G10 bei euch oder Grundgesetz 10. Und da brauchst du so ein Gesetz dazu, das ist dieses Nachrichtendienstgesetz, und im Zuge davon dieses BÜPF, da haben wir auch schon mal so ein bisschen über das Bundesgesetz über die Fernüberwachung und haben ja auch schon darüber gesprochen. Und als erstes wurde dieses Nachrichtendienstgesetz gekommen. Zusammengefasst, das ist so die NSA der Schweiz, also quasi der Geheimdienst zur NSA, up-to-date, mit allen Befugnissen. Und das Gesetz kam durchs Parlament, große, kleine Kammer, und da wurde das Referendum ergriffen. Und das Referendum in der Schweiz kann jeder ergreifen, oder? Also wenn der Bundestag ein Gesetz beschließt, dann kann ich hingehen und 50.000 Unterschriften sammeln und dann kommt das nicht. Dann kommt das Volk. Okay? Mhm. Also ich habe dann so 3 Monate Zeit, wenn ich 50.000 Unterschriften finde, die müssen dann beglaubigt werden, wenn die das sind, dann
muss das Parlament kommt das vor Volk.
Nein, dann kommt es vor Volk. Dann muss der Bund das ausarbeiten, ja. Wahlzettel drucken, oder? Dann kommen Fernsehshows, dann geht das los und dann muss ich auf dem Wahlzettel schreiben, ja oder nein, ich will das Nachrichten, dass der Schweizer Geheimdienst mehr Befugnisse hat und mich überwachen darf oder eben nicht. Und das ist die haben das geschafft, oder? Das ist so, da haben sich aus diversen Jungparteien, also quasi junge SP, so junge FDP oder so, diese alle haben sich, ja, und zwar von links nach rechts. Es gibt ja so unsere Rechtsparteien am rechten, also rechten Spektrum ist ein bisschen übertrieben, aber einfach so rechts der Mitte, diese SVP und auf der ganz linken Seite die Grünen. Und es ist, alle diese Jungparteien von ganz links nach ganz rechts sind hier geschlossen. Das gab's noch nie. Also quasi die junge Generation steht komplett dahinter und kann dieses Gesetz nicht vertreten, sehen die Gefahren, während quasi die alteingesessenen Politiker hier die Gefahren nicht sehen und eigentlich mehr oder weniger geschlossen, ja, das durchs Parlament gekommen ist, oder?
Schön, dass ihr so eine Möglichkeit habt, dass dann jeder Einzelne andere Leute zusammenkriegen kann und sagen kann, hey, wir wollen da nochmal unser Veto einlegen. Das haben wir bei uns nicht. Also es gibt zwar auch Volksentscheide hier, aber da sind irgendwie, zum einen haben wir nicht diese Kultur dazu und teilweise gilt das ja auch nur auf Landesebene oder ähnliches. Also
das geht eigentlich auf jeder Ebene. Deswegen nennt man das ja auch direkte Demokratie, oder?
Ja.
Also quasi du kannst, es braucht dann immer weniger Unterschriften, es braucht auf Landesebene 50.000 und dann geht es runter, oder? Ich bin jetzt nicht über die Zahlen informiert, aber es geht so runter, dass du auf Gemeindeebene brauchst du dann irgendwie noch 100 oder so. Oder? Ich glaube, es sind nicht mal 100 auf Gemeindeebene, aber quasi um gegen eine Bestimmung, die der Gemeinderat erlassen hat, quasi ihn zur Abstimmung zu bringen. Und wir haben dann einfach so einen Abstimmungszyklus, das ist meist 4-mal im Jahr. Und das wird dann irgendwie in den nächsten Slot, wo es passt, quasi wird das reingepackt. Und dann kommt das für Volk oder quasi vor die Volksgruppe, logischerweise auf Gemeinde nur, auf Gemeindeebene. Und dann geht das so hoch, oder?
Super.
Da hast du dann immer Gemeinde auf Gemeinde, also Abstimmungen, Abstimmungszettel auf Gemeindeebene, auf Kantonsebene und auf Bundesebene. Das ist dann immer vollgepackt mit unterschiedlichen Themen und Topics.
Ja.
Aber das ist gut. Also quasi, die haben die Leute gefunden, das kommt vors Volk und jetzt findet eine breite Diskussion statt. Und diese Plattitüden, die Politiker immer von sich geben, oder? So, wow, Terrorgefahr, stellt euch vor, was passiert, wenn wir das nicht haben und es passiert ein Terroranschlag. Diese Geschichten, denen kann man jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen Gegendruck geben, indem Verteidiger, also quasi Befürworter des Referendums dann Befürwortern des Nachrichtendienstgesetzes gegenüberstehen und diese Thesen in ein anderes Licht rücken oder quasi oder aus einer anderen Seite beleuchten. Und das ist sicher sehr gut. Weil da wird das breiter diskutiert in der Bevölkerung, kriegt es die Attention, also quasi die Öffentlichkeit, die dieses Thema einfach braucht.
Ja, na, positiv. Ist ja mal ein Lichtschimmerchen am Horizonte.
Ein schönes Lichtschimmerchen. Ja. Wenn wir noch zusammennehmen, dass da eben die EuGH entscheidet jetzt im letzten Jahr, da, ja.
Ja, ansonsten ist doch eigentlich, hat dieses Jahr irgendwie schon irgendwie komisch oder ziemlich mies angefangen, würde ich sagen. Also wir haben ja hier in Deutschland haben wir diese Geschichte mit Köln gehabt, mit allen den Dingen, die darum zu tun haben. Und wenn du sonst sich so umguckst, Flüchtlinge, dann weiß ich was, unsere EU, die einzelnen Staaten führen wieder Passkontrollen ein, machen die Grenzen dicht. Also irgendwie hast du so das Gefühl, es bricht das, was wir so in jahrzehntelanger Arbeit alles aufgebaut haben, so nach und nach ein bisschen auseinander.
Monaten.
Ja, wobei ich glaube, also ich habe mal so das Gefühl, eigentlich ist es gar nicht so, die Flüchtlinge allein sind gar nicht so das Problem. Es ist, glaube ich, eher die Art und Weise, wie die Verantwortlichen bei uns darauf reagieren. Also es fehlt so viel an Umsetzung, habe ich mal das Gefühl. Ja? Also wenn du mal hörst, was für hier in Berlin, was da teilweise für Missstände sind bei der Lageso und wo du sagst, sag mal, könnt ihr das nicht irgendwie ein bisschen anders regeln, wenn man sich darum richtig kümmern würde und wie man mit den Leuten teilweise umgeht? Oder auch hier, wenn du sagst, wenn man hört hier Polizei mit dem Einsatz in Köln zur Silvesternacht. Hallo, wieso ist sowas nicht vernünftig zu regeln bei uns? Also da verliert man so das Vertrauen in die ordnende Hand des Rechtsstaates, wie man früher so schön gesagt hat. Dass wir uns ja eigentlich in unserem System, wozu haben wir unseren Staat? Der soll dafür sorgen, dass wir in einem geregelten Gemeinschaftsverhältnis leben können. Aber an verschiedenen Ecken und Enden hat man wirklich das Gefühl, da geht's irgendwie den Bach runter. Also das hat man so in den letzten Monaten wird dieses Gefühl immer stärker. Und man sieht auch nicht unbedingt, dass da wirklich so die die demokratischen ordnenden Hände sind, die das dann richtig anpacken und auch in die Gänge bringen und da was eine vernünftige Regelung schaffen. Nee, man setzt sich dann hin und fängt an, separatistisch zu reagieren und alle kabbeln sich wieder und dann kommen wieder die entsprechenden Reizworte aus Bayern und ich weiß nicht, was unsere Kanzlerin noch macht. Irgendjemand hat geschrieben, unsere Kanzlerin hat im nächsten Monat ihren Schicksalsmonat, ob sie das dann nochmal übersteht oder ähnliches.
Okay. Aber Ich sehe das auch so ein bisschen. Ich glaube, es ist so eine Stufe dramatisch in Deutschland, oder? Ich glaube nicht, dass ihr irgendwie mehr Flüchtlinge habt als andere und dass es irgendwie unmanagebar ist oder dass man das irgendwie unhuman anpacken müsste. Oder ich glaube einfach, es ist die politische Priorität / Kultur ist schon so weit weg vom echten Leben. Und dass diese Stellvertreterdemokratie, wie es jetzt in Deutschland ist, einfach dazu führt, dass hier in so, wenn es nicht Dienst nach Vorschrift ist, sondern hier so Sondergeschichten hier vorkommen, also dass hier Vorfälle sind, die nicht mehr mit Guchon nochmal bearbeitet werden können, dass hier einfach nichts mehr Richtiges rauskommt, weil das System ist schon ein bisschen defekt.
Ja, und dann hast du da halt als Alternative kriegst du dann halt solche wie AfD und so weiter. Da bin ich ja mal gespannt, wenn hier die nächsten Landtagswahlen sind, wie dann die AfD auf Landtagsebene abschneiden wird.
Das ist ja logisch. Und dann hast du solche Leute wie eben in Bayern, die sagen, weißt du, und wenn wir diese Vorratsdatenspeicherung haben, oder, dann verknüpfen wir das auch mit dem Inlandsgeheimdienst und wir verknüpfen das auch mit der Polizei, weil Terror und Gefahr, dann schließen wir das zusammen, das wollen sie jetzt ja, kaum kleine Finger, oder, ganze Hand. Und ich meine, mein lieber Freund, weißt du, solche Geschichten kannten wir schon von den 30er Jahren, oder?
Ja, also manchmal
hat man so den Gedanken. Es gab in Deutschland einen guten Grund, warum man diese Daten zwischen Inland- und Auslandsgeheimdienst und der Polizei nicht mehr zusammengenommen haben, oder? Weil wenn der Inlandsgeheimdienst und die Polizei dasselbe ist, dann hast du diese Nazis.
Ja, oder?
Wie hießen sie? Die SS?
Ja.
Ja, genau. Aus diesem Grund hat man das getrennt in Deutschland. Steht das bei euch so, oder? Steht das bei euch im Grundgesetz, oder? Und jetzt kommen diese Bayern und wollen das jetzt irgendwie durchziehen, oder? Ich war komplett schockiert.
Ja, also ich kann mich ja auch erinnern, dass wir in der Schulzeit natürlich auch dieses Thema immer wieder durchgenommen haben und eigentlich war immer so der Ansatz, also wir haben daraus gelernt, wir haben ja gelernt, was so in den Jahren ab 33 und im Vorlauf da war und warum ist damals keiner aufgestanden, warum habt ihr das nicht gemerkt, also haben wir gelernt, dass wir da was falsch gemacht haben und eigentlich hat man so, ich sag mal so 70er, 80er, 90er Jahre, haben wir immer gedacht, okay, wir haben es verstanden und das wird auch nie wieder kommen, aber mittlerweile bist du an einem Punkt angekommen, wo man sagt, ja, sind diese Dinge, die jetzt passieren, ist das schon der Schritt dahin, dass wir vielleicht irgendwie wieder mal in so eine andere Zeit abgleiten oder sind das einfach nur Dinge, die Manchmal hast du ja von bestimmten Aktionen, wenn du da hörst und sagst, es wird in den Medien dermaßen aufgespult, dass du denkst, boah, es ist alles kurz vorm Zusammenbrechen. Aber wenn man da mal nachfasst, passiert gar nichts. Erinnert mich noch an diesen, hast du das mitgekriegt? Silvester ist doch um, weiß ich was, 19 Uhr in München dann spontan mal der Hauptbahnhof und noch ein anderer Bahnhof geräumt worden.
Genau.
Hast du das mitbekommen?
Ja.
Wo man dann auch plötzlich gesagt hat, oh, wir haben jetzt eine böse Terrorwarnung und da könnte was passieren und wir räumen mal gleich den Hauptbahnhof und Polizei und das andere auch. Und genau. Was ist daraus geworden? Nix.
Nichts.
Weißt du, und da muss man auch sagen, dann frage ich mich immer, ja, sag mal, also ich sag mal jetzt ganz blöd, ja, wenn du sagst, da wären Selbstmordattentäter unterwegs gewesen. A, wo sind die geblieben? Warum haben die nicht irgendwas anderes gemacht? Und wieso? Also das sind so Dinge, wo du sagst, wo ich mir immer sage, das verstehe ich nicht so richtig.
Das schmeckt nach Fake, oder?
Ja, also, definitiv.
Schmeckt einfach nach Fake. Ja,
das genau. War genauso wie mit dem Länderspiel, was sie da nach Paris dann irgendwann abgesagt haben. Wo,
haben wir doch in der letzten Sendung besprochen.
Ja, und so kurz vorher, weißt du, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir mal ganz kurz, müssen wir sofort einschreiten und dann Riesentrara und aufgeklärt, was dann nachher tatsächlich passiert ist, wird es gar nicht. Also,
ja, weil Teile der Antwort könnten die Bevölkerung
sichern. Könnten unsere Leute verunsichern, ich weiß.
Nein, ich gebe dir recht. Das ist, weißt du, wenn du sagst, was haben wir gelernt in der Schule? Und ich kenne die deutsche Mentalität so ein bisschen, weil wir viele Deutsche hier in der Schweiz haben. Und wenn du mich fragst, ihr habt es zwar gelernt, aber ihr habt vor allem eins daraus gemacht, ihr habt aufgehört, darüber zu sprechen. Ihr habt aufgehört, darüber zu sprechen, ob Israel irgendwie was Gutes tut in Palästina, weil das könnte ja irgendwie antisemitisch sein. Ihr habt aufgehört, irgendwie über Hitler zu sprechen, weil Hitler sagt man nicht. Also ihr habt euch quasi selber so einen Mundkorb gegeben, oder?
Ja, aber das war mal. Das ist schon irgendwie, also es wird immer noch diskutiert, es ist auch in den Schulen noch Thema, definitiv. Es ist halt nicht mehr auf allen Ebenen, in allen Schulbereichen wird es diskutiert. Man ist ja auch dabei, was habe ich neulich gelesen, bei uns das Fach Geschichte irgendwie abzuschaffen und es dann irgendwie so mit politischer Weltkunde und sowas zusammenzulegen, weil man dann nicht mehr diese ganzen Zusammenhänge, weiß ich wie, 1800 und weiter wissen muss. Also das ist schon ein bisschen schlimm, aber ich sehe schon, dass wir damit auch anders umgehen und dass du natürlich komischerweise heutzutage, ich meine, was habe ich neulich gelesen, wer war der am meisten abgedruckte Titel auf dem Spiegel?
Mhm.
Der Führer.
Echt?
Irgendwie habe ich es mal gesehen. Das war irgendwie die meist abgedruckte Person. Aber ich will jetzt nicht, kann mich auch irren, aber irgendwas in der Richtung. Jedenfalls war dieses Thema ist auf dem Spiegel als Titel diverse Male gewesen. Und du kannst ja heute, in den Medien gibt es ja immer wieder Berichte darüber und es gibt Dokumentationen darüber. Und also die Art und Weise, wie man darauf Zugriff hat, auf entsprechende Informationen über diese Zeit, ist heute ja völlig anders als, noch vor 20, 30 Jahren. Und insofern ist es eben schon erstaunlich, aber es fehlt eben, alle haben nicht mehr die persönliche Erfahrung. Also diejenigen, die noch eine wirklich persönliche Erfahrung haben, das sind dann so die älteren Leute noch, mal 70 Jahre her. Und die können daraus gar nicht mehr berichten. Und diejenigen heute, ich meine, schau an, wenn du heute die 20-Jährigen sind, die können dir ja noch nicht mal mehr sagen, was die DDR war. Weil die haben das ja gar nicht erlebt. Die können dir ja gar nicht sagen, wie es ein geteiltes Deutschland gab. Ne?
Logisch. Und deswegen...
üble Zeit. Also das ist üble Zeiten, aber irgendwie schon... Zeiten,
man macht sich Gedanken.
Ja, ehrlich. Ich muss eigentlich sagen, in den 70er Jahren habe ich in Berlin echt, obwohl wir mittlerweile, nachdem neulich, habe ich auch gesehen, haben sie alte US Army-Unterlagen veröffentlicht mit Zielen aus dem Kalten Krieg, wohin sie kleine Bomben und kleine Mini-Atombomben geworfen hätten, wenn es dann wirklich mal zum Krieg gekommen wäre. Und das ist dann hier so bei uns, Velten, Oranienburg, das liegt hier von mir mal so 15 Kilometer weit weg, 15 übertrieben, fast 10 Kilometer weit weg. Und da hat man sich damals irgendwie von der Bedrohungslage her, die war wahrscheinlich viel konkreter und viel, viel, viel schwieriger. Man hat sich aber irgendwie, gab es Gut und Böse, es gab Schwarz und Weiß. So, und heute ist es alles total diffus geworden und es kommen auch so wie die, wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach USA gucke und da so ein bisschen hier Donald Trump und so den Vorwahl, was da so an Dingen erzählt wird mittlerweile. Also, du schlägst ja immer die Hände über den Kopf zusammen.
Ja, ja, genau. Ja, gut. Ja, aber da musst du dir keine Gedanken machen. Das ist nur ein Mediageräusch.
Ja, aber das Problem ist, man traut ja mittlerweile, also vor allen Dingen, ist ja Wahnsinn, was die so mit den Waffengesetzen, also allein wenn du überlegst, was für ein Riesentrarad es da gibt mit den Waffengesetzen. Da wird jeden Tag werden da, weiß ich, wie Leute irgendwo aufgrund von Waffenbesitz erschossen, aber es gibt keinen, der da mal wirklich richtig durchgreift und das mal auf eine vernünftige Bahn lenkt. Ja,
ja, ja, klar. Also, ja, sicher. Es ist nicht alles Gold, was glänzt in den USA. Nein.
Und genau. Wir gehören ja leider nicht zu den 62 Superreichen. Hast du das gelesen? Die Oxfam-Studie? 62 Superreiche besitzen so viel Geld wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.
Ja, genau, das habe ich gelesen. Ah ja. Pff. Ja, zeigt nur das Problem. Aber
die Ungleichheit wird wesentlich größer.
Ja, das ist klar, oder? Und trotzdem hat jetzt das Weltwirtschaftsforum, das gerade jetzt da in Davos läuft, eine Studie herausgegeben, dass eben diese Roboter irgendwie vor allem auch Verwaltungsjobs übernehmen wollen. Und das gibt einem ja wieder Hoffnung. Ja, logisch, oder? Weil wenn ich superreich bin und ich profitiere von Robotern und die dann irgendwie diese Jobs fressen, bedeutet das ja, dass quasi niemand mehr diese Dinge kaufen kann, die diese Roboter tun. Sprich, mein Reichtum wird sich irgendwie schmälern, oder? Weil quasi mein Business ja logischerweise nicht mehr funktioniert. Und wenn alles von Robotern gemacht und selbst autofahrenden Autos und so weiter gemacht werden kann, dann sind wir endlich dort, wo wir sein möchten. Nämlich, dass wir uns nicht mehr über Arbeit definieren, sondern über uns selber, weil die Arbeit wird ja dann von Robotern und Computerprogrammen gemacht und wir sind nur noch da, um zu leben. Und dann gibt es auch keinen Kapitalismus mehr, weil logischerweise macht das überhaupt keinen Sinn. Wir sind dann sehr, sehr nah bei Star Trek, oder? Und
Das
ist perfekt. Also als ich das gelesen habe, genau, weil die Geschichten kamen nämlich miteinander, oder? Die Superreichen und eben diese Studien, dass Jobs jetzt durch Roboter verloren gegangen werden. Aber da dachte ich mir, das ist positiv.
Ja, oder wir werden alle Elois. Kennst du
Elois?
Elois? Ja. Aus der Zeitmaschine von H.G. Wells, wo er dann in die Zukunft fährst und die Elois, die ein wunderbares Leben führen, die dann immer auf Glockenschacht zum Essen gehen und das Essen ist einfach da und nachts werden sie dann eigentlich von den Morlocks gefressen. Ja.
Könnte auch sein. Also.
Ja, aber ich meine, oder da sind wir ja schon bei so einem Thema wie bedingungsloses Grundeinkommen, denn irgendwie müssen wir die Menschen ja, die dann keine Arbeit mehr haben und die nur noch sozusagen ihren schönen geistigen Aktivitäten nachgehen, die müssen wir trotzdem irgendwie versorgen.
Ja, logisch. Tja. Ja, logisch. Also ich meine, er schreit nach dem. Und das meine ich, das könnte, also wie ich sage, oder das wäre quasi Arbeit, heute definieren wir uns über Arbeit, oder wenn ich nicht arbeite, schon suspekt, oder? Aber das System Kapitalismus zwingt uns dazu. Wenn aber alles durch Roboter gemacht wird, auch in der Verwaltung, umso besser, dann wird dieses System Arbeit wird wegfallen, oder? Oder wenn das System Arbeit nicht wegfallen sollte, dann müsste ich ja Steuern zahlen auf Roboterarbeit. Aber solange niemand auf Roboterarbeit Steuern erhebt, oder?
Ja.
Ja, logisch, weil ich muss ja für meine Arbeit muss ich ja wieder Steuer zahlen, oder? Also quasi Boden, Arbeit, Kapital wird immer gleich behandelt, oder? Das ist so die Volkswirtschaft-Basislehre. Das müsste ja auch für Roboter gelten, logischerweise. Solange es aber, wenn es nicht gilt, oder? Also quasi, wenn das von einem Roboter erarbeitet, muss er nicht an Steuern bezahlen. Wenn das nicht mehr gilt, aber Arbeit durch Roboter ersetzt wird, dann und es immer noch ein kapitalistisches System wäre, dann das würde es ad absurdum führen. Da würde die Volkswirtschaftslehre nicht mehr gehen. Und deswegen sage ich, das wird vermutlich nicht passieren, dass ein Roboter Steuern zahlen würde. In diesem Sinne, we are free. Und ich muss jetzt einfach genug lang leben und dann können wir nur noch podcasten.
Ja, stimmt. Ja, genau. Jetzt fehlt mir eigentlich wiederum das Vertrauen in irgendwelche Politiker oder Menschen, die das dann in der Richtung auch tatsächlich mal umsetzen oder mal das in Angriff nehmen, in diese Richtung zu denken und nicht nur wieder auf ihre eigenen kleinen Klüngel und Dinge zurückzugreifen.
Ja. Wird kommen.
Wird kommen.
kommen, oder? Also weißt du?
Gut, Stephen Hawking hat ja gesagt, habe ich neulich gelesen, er warnt ja auch vor dem Untergang der Menschheit, zwar nicht sofort, also irgendwo in den nächsten 1000 bis 10.000 Jahren. Und bis dahin sollten wir uns einfach schon mal Gedanken darüber gemacht haben, wie wir auf andere Planeten aussiedeln können. Also ihn wird es auch nicht. Und er hat auch ein bisschen vor Technologie gewarnt, obwohl er ja eigentlich von Technologie auch richtig tief profitiert. Ne? Sonst würde er gar nicht mehr kommunizieren können.
Ja, das ist schon so. Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Aber siehst du, es ist auch andere Leute sehen hier eine Scherpokalypse.
Ja.
Oder? Also quasi Technologie macht uns frei, aber sie muss sehr, sehr zielgerichtet eingesetzt werden und sie darf nicht Mittel zum Selbstzweck sein. Alles, was Mittel zum Selbstzweck ist, führt eigentlich immer dazu, dass es Verderben ist. Und sei es nur der Zeitverlust, den ich bei Facebook habe, oder wenn ich mitten in der Arbeit mal diese Seite anschaue. Ja.
Oder ein paar Katzenvideos angucken. Genau. Ja, mein Lieber, dann nähern wir uns mal dem Ende des ersten kleinen Podcasts. In diesem Jahr. Haben wir ein paar Themen mal aufgearbeitet. Gibt es irgendwas, was du jetzt speziell unseren Hörern noch für die nächsten 3-4 Wochen mitgeben wolltest, bis wir uns wieder hier melden?
Nein.
Gut.
Aber stopp, ich möchte was sagen. Die CES 2016 war ja jetzt gerade fertig. Und da gibt es Glühbirnen, die Mikrofon und Lautsprecher haben und diese Daten dann in der Cloud verarbeiten, sodass ich hier rufen kann und dann wird es Licht an, Licht auf. Geht alle hin, kauft eine solche Lampe.
Oder wenn es dann endlich mal gibt, Amazon Echo, ne?
Genau. Holt euch diese CIA, holt euch die CIA direkt ins Haus.
Gut, ich gehe jetzt gleich mal meinen Lötkolben und schraube mir mal so ein Ding mit meinem Raspberry Pi zusammen. Das sollte ja kein Problem sein.
Genau.
Gut, also dann können wir für das Blaulinie plauschen und alles Gute unseren Hörern und bis zum nächsten Mal. Tschüss,
danke, tschüss zusammen.